Aber das ist super, wie der Heilige Geist da Sachen zusammenführt. Ich werde jetzt auf Schriftdeutsch wechseln, das ist so abgemacht hier. Genau, Pfingsten ist so das große, große Fest auch für uns Christen. Manchmal feiern wir an Weihnachten und Ostern etwas mehr irgendwie und so, hat mehr Bedeutung vom Fest her. Aber ich glaube, dass Pfingsten wirklich so die große, große Zuwendung Gottes uns Menschen gegenüber ist. Ich habe dann in den letzten Wochen ein bisschen eine Studie gemacht, so mit dem Blick die Zuwendung Gottes uns Menschen gegenüber. Und das fängt ja in der Heilsgeschichte an mit Abraham, dass sich Gott einem Mann zuwendet. Danach wendet er sich einem ganzen Volk zu. Und dann kommt so die große, große Zuwendung, als Gott auf diese Welt gekommen ist in Form von Jesus Christus. Gott selbst wurde Mensch, er wendete sich den Menschen zu. Auf Augenhöhe ist er den Menschen begegnet. Und seine Zuwendung, die ist so groß, dass er bereit war, für alle Menschen zu sterben und den Weg frei zu machen für Pfingsten, dann für die ganz große Zuwendung, als Gott so die Fenster des Himmels geöffnet hat und seinen Geist ausgegossen hat auf alle Menschen, die dieses Erlösungswerk von Jesus Christus angenommen haben. Das ist so die große Zuwendung Gottes, Pfingsten. Und wir warten jetzt auf die nächste große Zuwendung Gottes, wenn Jesus wiederkommen wird. So, wir leben jetzt zwischen diesen zwei großen Zuwendungen Gottes, zwischen Pfingsten und der nächsten großen Zuwendung Gottes, wenn Jesus wiederkommen wird. Das ist unsere Zeit, wo wir drin leben. Der Himmel ist offen, die Fenster sind geöffnet. Wir können mit Gott eine Beziehung haben, wir können Gott erleben. Und das wünsche ich mir auch für diesen heutigen Morgen, für diesen Gottesdienst, dass es nicht nur bei Worten bleibt, sondern dass wir irgendwo auch Pfingsten erleben dürfen in unserem Leben. Ja, wir sind ja mit Stammheim und Stein am Rhein sind wir mit diesem Thema unterwegs. Freiheit, das ist unser Jahresbild, ein bisschen anders. Wir orientieren uns vor allem auch an Galater 5. Das ist das große Kapitel über Freiheit. Ihr seid berufen, in Freiheit zu leben. Das möchte ich auch euch zusprechen, Gemeinde in Stammheim. Ihr seid berufen, in Freiheit zu leben. Und danach geht es ja dann weiter im Galaterbrief und dann geht es um dieses Leben im Heiligen Geist. Also Freiheit hat ganz viel damit zu tun, mit einem Leben im Heiligen Geist. Wir sind befreit worden von Schuld und Sünde, damit wir jetzt in dieser Beziehung mit dem Heiligen Geist leben können. Das bedeutet Freiheit. Und nun möchte ich mit euch ins Thema einsteigen mit einer Frage. Ich habe hier zwei Eier. Wer kann mir den Unterschied sagen zwischen diesen beiden Eiern? Wir? Das hat Bio und das andere habe ich nicht verstanden. Demi, das kenne ich gar nicht. Ich hab Theologie studiert, nicht Landwirtschaft. Genau. Nein, ich muss euch sagen, man sieht den Unterschied eben nicht, aber wenn man ein bisschen wartet, dann sieht man den Unterschied. Ein Ei ist befruchtet, das andere nicht. Und die sehen ja ganz genau gleich aus eigentlich. Das sieht man ja von außen einfach so nicht, wenn man ins Licht hebt, dann sieht man das. Aber grundsätzlich sehen beide Eier gleich aus. Ein befruchtetes Ei und ein ganz normales Ei. Und heute steht für uns, für diese Predigt steht so dieses befruchtete Ei, steht für den Heiligen Geist, den die Gläubigen in sich haben. Ja, wenn man zwei Leute, einen Christ und einen Nichtchrist, so nebeneinander stellt, die sehen ähnlich aus. Natürlich sehen sie verschieden aus, aber man sieht nicht, in wem das der Heilige Geist drin ist und in wem nicht, wenn die einfach dastehen. Die sehen genau gleich aus, das sieht man nicht. Es muss etwas passieren, sogenannt die Schale muss sie sprengen, damit dann das Leben, dieses Potenzial auch zum Vorschein kommen kann. Das ist so das Thema. Die Schale, unsere Schale muss gesprengt werden, damit dieses Leben, dieses Potenzial zum Vorschein kommen kann. Und das passiert ja in der Bibel, lesen wir darüber, wie diese Schale gesprengt wurde in der Apostelgeschichte. So die Apostelgeschichte ist so das Eierschalen-Wegsprengbuch schlechthin, würde ich mal sagen. Und in diesem Buch, da fängt ja alles an eben mit Pfingsten. Pfingsten hat die Schale gesprengt, der Jünger, und danach ging es los. Und Wie gesagt, wir lesen dort ganz am Anfang über Pfingsten und danach hat sich das Evangelium angefangen auszubreiten in der ganzen Welt. Und ich frage mich aber, was hat das heute, dieses Pfingstereignis, dieses Buch der Apostelgeschichte mit unserem Leben noch zu tun? Da wollen wir ein bisschen einsteigen und da möchte ich euch zum Anfang ein bisschen einfach einen Hintergrund geben über die Apostelgeschichte, ein bisschen Information, damit wir besser verstehen, um was es denn Lukas wirklich ging, als er diese Apostelgeschichte geschrieben hat. Also grundsätzlich die Apostelgeschichte, das ist übrigens mein Lieblingsbuch, das liest sich so toll oder so interessant und es ist einfach mal ein Geschichtsbuch. Die Apostelgeschichte. Und es gibt uns so Einblicke in das Leben der ersten Christen. Und wie gesagt, die Apostelgeschichte, die wurde von Lukas geschrieben. Lukas war ein Arzt. Das ist auch ein Grund, weshalb wir so viele Heilungswunder da lesen. Das hat ihn natürlich fasziniert, dass Menschen gesund werden. Er als Arzt, das hat ihn extrem fasziniert. Und aber nochmal, was war denn wirklich die Intention, die Absicht von Lukas, als er die Apostelgeschichte geschrieben hat? Können wir noch einen weitergehen? Jetzt geht der Drücker nicht mehr. Hat sich aufgehört? Ah, genau. Warum schrieb Lukas die Apostelgeschichte? Das ist eine interessante Frage. Weshalb? Weil viele Christen, die lesen die Apostelgeschichte nicht nur als Geschichtsbuch, sondern sie sehen in der Entwicklung der ersten Gemeinde so auch ein normatives Modell für die Gemeinde aller Zeiten. Das habt ihr vielleicht auch schon mal gehört. Ja, die ersten Gemeinden, die trafen sich in den Häusern. Vielleicht müssen wir uns auch wieder in den Häusern treffen. Die ersten Gemeinden, die haben alles verkauft. Da gibt auch christliche Gemeinschaften, die machen das, weil die ersten Gemeinden das getan haben. Und ganz oft schauen Christen ständig zurück in die Apostelgeschichte, schauen so diese ersten Christen an und sie sagen, diese Erfahrung, die müssen wir auch wieder erleben und erfahren. Und sie betrachten so das Modell der Gemeinde in der Apostelgeschichte entweder als Norm, dass man wieder herstellen muss, oder man schaut so die Gemeinde, die erste Gemeinde, so als Ideal an, an dem man zumindest näher kommen sollte, so als Gemeinde in Stammheim oder Stein am Rhein. Aber wenn wir die Apostelgeschichte lesen, da ist es irgendwie offensichtlich, dass Lukas wenig bis gar kein Interesse an Gemeindeorganisation oder Gemeindeaufbau hatte. Wir lesen zum Beispiel nirgends, wie eine örtliche Gemeinde organisiert war. Also da lesen wir gar nichts darüber. Oder welche Struktur die Leitung hatte in einer örtlichen Gemeinde. Es gibt einen einzigen Vers und dort lesen wir, dass Älteste eingesetzt wurden in Apostelgeschichte 14, 23. Und Lukas, der war auch nicht daran interessiert, irgendwelche Dinge zu standardisieren. Wenn es zum Beispiel um Bekehrung ging, dann nennt er gewöhnlich zwei Elemente. Da haben wir so die Gabe des Geistes, der Heilige Geist fiel auf die Leute und dann hat er die Wassertaufe erwähnt. Das sind so diese beiden Elemente. Aber diese Elemente, die können auch umgekehrt auftreten in der Apostelgeschichte. Die können auftreten mit oder ohne Handauflegung, mit oder ohne Sprachengebet, mit oder ohne prophetische Reden. Da haben wir die ganze Bandbreite, wie das vonstatten ging. Und eine solche Vielfalt bedeutet ziemlich sicher, dass kein spezifisches Beispiel der Apostelgeschichte als das Modell angeschaut werden sollte. Oder so, dass, so wie es dort geschrieben ist, das ist das christliche Modell. Aber natürlich verfolgte Lukas gewisse Interessen, als er diese Apostelgeschichte geschrieben hat. Und dabei muss ich unterstreichen natürlich, dass ich aus tiefster Überzeugung glaube, dass immer der Heilige Geist hinter den Absichten von Lukas gestanden ist und der Heilige Geist das auch alles überwachte. Also Lukas hat nicht einfach selbst geschrieben, sondern da ist Inspiration durch den Heiligen Geist passiert. Wir lesen auch in 2. Timotheus 3, 16, denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben. Und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Die Apostelgeschichte ist inspiriert vom Heiligen Geist. Und genau über diesen Heiligen Geist berichtet die ganze Apostelgeschichte. Die ganze Apostelgeschichte ist eigentlich eine Geschichte des Heiligen Geistes. Um das Wirken des Heiligen Geistes, um das ging es Lukas. Es ging nicht um ein Gemeindemodell aufzuzeigen. Es ging nicht darum zu zeigen, wie eine Bekehrung wirklich funktioniert. Sondern es ging ihm darum aufzuzeigen, wie der Heilige Geist im Leben der Gemeinde und des einzelnen Menschen wirken kann. Die Apostelgeschichte ist die Geschichte, wie der Geist Gottes eine weltweite Bewegung ins Leben rief. Die Gemeinde. Pfingsten ist auch der Geburtstag der Gemeinde. Happy Birthday, Gemeinde Christi. Und der Kernsatz der Apostelgeschichte, um das sich eigentlich alles dreht, finden wir ganz am Anfang, Apostelgeschichte 1, 8, dort lesen wir: Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien und überall sonst auf der Welt. Selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Vielleicht hatte da schon Stein am Rhein und Stammheim im Kopf, gell? Die entferntesten Gegenden von Jerusalem her gesehen. Und ihr werdet die Kraft empfangen. Lukas ging es um die Kraft des Heiligen Geistes, die das möglich machte. Es macht die Kraft, wird euch befähigen, das zu tun. Dass sich das Evangelium freudig und siegreich in der nicht-jüdischen Welt ausbreitete und Menschenleben und ganze Städte veränderte. Und versteht ihr, das war und ist auch heute noch Gottes Plan für die Gemeinde. Und nichts konnte diesen Plan durchkreuzen. Wenn wir jetzt durch die Kirchengeschichte gehen, da war der hohe jüdische Rat, der gegen die Christen kämpfte, dann das römische Imperium, die haben als Volkssport haben die Christen verfolgt und unter Kaiser Nero viele, viele Christen einfach verbrannt, als lebendige Fackel in den Garten gestellt. Und über die Jahrhunderte ist aber von Generation zu Generation trotz großer Verfolgung ein neues Kapitel der Apostelgeschichte geschrieben worden. Und das Evangelium, das trotzte dem dunklen Mittelalter, es breitete sich auch unter dem Kommunismus rasend schnell aus. Da wurde gesagt, es gibt keinen Gott in großen Teilen der Welt. Und trotzdem hat sich das Evangelium ausgebreitet. Und heute stehen wir kurz davor, dass das Evangelium auch die entferntesten Gegenden der Erde erreichen tut. Daniel Ott und ich, euer Pastor und ich, wir sind eingeladen an eine Konferenz. Die Viva Kirche Schweiz ist dort dabei. Und die Konferenz lautet, der Titel der Konferenz lautet Let's finish the task. Also lasst uns die Aufgabe beenden bis 2030. Also gibt es Leute, die glauben, bis 2030 haben wir mit dem Evangelium alle Menschen erreicht. Dann kommt Jesus wieder. Das wissen wir natürlich nicht, aber hey, das Evangelium hat sich von Jerusalem ausgebreitet bis in die entferntesten Gegenden, bis heute. Und für das habe ich euch einen kurzen Clip mitgebracht, die Gospel Map, sagt man, die auf Evangeliumskarte. Und da zeigt sich einfach, wie sich das Evangelium ausgebreitet hat. Habt ihr verschiedene Reiche, die sich dann auch ausbreiten und wieder verschwinden, aber wie das Evangelium sich konstant ausgebreitet hat über 2000 Jahre. Lasst euch einfach mal von dieser Karte inspirieren, das ist ein kurzer Clip. Weiß ist das Evangelium, ist das Christentum. Sehen hier rot das Römische Reich und weiß beginnt jetzt die Ausbreitung des Christentums. Oben seht ihr die Jahreszahl. Unglaublich, wie sich das ausgebreitet hat, Römische. Dann kommt das Oströmische Reich, das Byzantinische Reich eigentlich, das sich da auch sehr ausgebreitet hat, aber dann wieder verschwand. Dann kam der Islam, Mohammed, der hat sich dann auch groß gemacht. War eine gewisse Konkurrenz auch, natürlich. Bis heute auch. Dann gab es im Mittelalter wirklich so eigentlich ein bisschen eine schwierige Zeit. Das Christentum wurde kleiner, wurde verdrängt. Die Mongolenherden kamen da unter Genghis Khan. Christentum, dann kam dann die Reformation dann langsam, es wurde ganz klein und dann explodiert es nochmal durch die Reformation. Die Kraft kam irgendwo zurück und seit da an breitet sich's aus. Die gute Nachricht. Ist das schon unglaublich, diese Nachricht von einem Zimmermann, oder? Der am Kreuz gestorben ist. Und verstehe, wie ist sowas möglich? Wie ist sowas möglich? Ja, nicht durch die richtige Gemeindestruktur oder die richtige Handhabung von Bekehrung oder was auch immer. Das ist schon wichtig, versteht mich nicht falsch. Aber eins ist klar, nicht mit Strategien und Kirchenmodellen ist so etwas möglich. Nein, das Evangelium breitete sich aus durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und das ist bis heute so. Wenn ich sage, das ist bis heute so, dann müssen wir zurückgehen zur Apostelgeschichte 1,8. Ihr werdet Kraft empfangen und meine Zeugen sein. Hey, auch wir sind Erben dieses großen Auftrages. Du und ich. Die Gemeinde in Stammheim, in Stein am Rhein, wir sind Erben dieses großen Auftrages. Wir schreiben das nächste Kapitel der Apostelgeschichte in unserer Region. Und unser Problem heute ist, dass dieser Auftrag ganz oft viel Druck auslöst bei uns. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber man hält sich lieber etwas zurück. Das können vielleicht andere machen, ich habe da keine Gabe dafür oder so. Wir denken oft, dass das zu große Schuhe für uns sind. Und durch das resignieren oft Christen und leben ihr Christsein zwar als befruchtetes Ei, dieses Potenzial ist drin, aber die Schale wird nie gesprengt. Und ich glaube, dass so ein Christsein auch langweilig ist irgendwie. Wenn wir nicht erleben, wie diese Kraft durch uns durch auch etwas bewirkt. Nochmal, die gute Nachricht ist, wenn ich heute sage, wir haben einen Auftrag, dann dürfen wir nicht vergessen, dass diesem Auftrag eine Verheißung vorangeht. Apostelgeschichte 1,8, ihr werdet Kraft empfangen, ihr werdet ausgerüstet werden. Und erst danach, wenn diese Kraft da ist, danach werdet ihr meine Zeugen sein. Wir müssen nicht Zeuge sein ohne etwas, sondern wir haben Kraft und durch das werden wir seine Zeugen sein. Und das Wort für Kraft steht im Griechischen Dynamis. Das leitet sich dann Dynamit ab davon, also Kraft, Dynamit. Das ist eine gewaltige Kraft in uns drin. Dynamis, das kann eine Dynamik in unserem Christsein bewirken. Die Kraft vom Heiligen Geist, die ist nicht einfach nur für uns da, um uns ein tolles Gefühl zu geben während dem Lobpreis. Das macht er auch, oder? Um uns zu überführen und zu ermutigen. All das macht er auch. Aber der Heilige Geist ist eine Sprengkraft. Lesen wir, das ist eine Kraft da, die unsere Schale, unsere Vorstellungen auch vom Christsein, auch unsere Lebensentwürfe, unsere Festlegungen irgendwo auch sprengen möchte und die uns dazu befähigen will, das Reich Gottes in dieser Welt zu bauen und auch sichtbar zu machen an dem Ort, wo wir sind. Das ist die Absicht des Heiligen Geistes. Deshalb ist Pfingsten da. Und wenn wir von Kraft sprechen, dann müssen wir auch über Vollmacht sprechen. Die Bibel unterscheidet zwischen Kraft und Vollmacht. Und trotzdem gehört Vollmacht und Kraft auch irgendwo zusammen. Und trotzdem sind sie unterschiedlich. Ich möchte euch das erklären. Und zwar, wenn wir über Vollmacht sprechen, wir sind bevollmächtigt, dann bedeutet das, Vollmacht ist das Recht, innerhalb einer bestimmten Grenze zu handeln. Das ist die Definition von Vollmacht. Dass wir das ein bisschen besser verstehen, habe ich hier einen Schaffhauser Polizisten, oder? Schaffhauser Polizist. Ein Polizist aus dem Kanton Schaffhausen, der hat die Vollmacht, zum Beispiel in Stein am Rhein Bußen zu verteilen, oder? Aber wenn jetzt dieser Polizist sich nach Stammheim verirrt, könnt ihr euch da auch Bußen verteilen? Das muss der Zürcher Polizist machen, oder? Da hättet ihr keine Freude, wenn da der Staffhaus, Stadtpolizist ist, von Stein am Rhein, da Bußen verteilen würde in Stammheim. Das hat er keine Vollmacht. Und so glaube ich auch, dass Gott jeden von uns an einen bestimmten Ort gestellt hat. Und oft denken wir, wenn ich doch in der Mission wäre, irgendwo in Afrika, dort würde ich dann vollmächtig und kraftvoll handeln. Oder wenn ich in einer anderen Gemeinde wäre, die ein bisschen mehr charismatisch wäre oder so, oder dann wäre ich vollmächtiger unterwegs und kraftvoller. Oder vielleicht bist du heute auch da als Mutter und Hausfrau und denkst, ich kann gar nicht kraftvoll handeln, weil ich so in meinem Büro, in meinem Muttersein und Hausfrau so beschäftigt bin. Ich kann gar nicht vollmächtig und kraftvoll handeln. Aber ich sage dir heute, an deinem Ort, wo du bist, bist du ausgerüstet mit Vollmacht. Du musst nicht an einen anderen Ort gehen oder dich für einen anderen Ort sehnen. Nein, an deinem Ort bist du mit Vollmacht ausgerüstet. Weil als befruchtetes Ei hast du diese Vollmacht gekriegt. Hast du diesen Geist Gottes gekriegt und der ist in uns drin. Kinder Gottes haben Vollmacht, wo immer sie auch sind. Und jetzt Kraft, Vollmacht und Kraft. Kraft bedeutet nun, die Fähigkeit zu haben, diese Vollmacht auch auszuüben. Ja, der Polizist, der Schaffhauser Polizist, der hat die Vollmacht, Bußen zu verteilen. Und dann muss er das aber auch tun, oder? Er muss dann die Bußen auch verteilen. Vielleicht ist er ein ganz lieber Polizist und macht das dann nicht, oder? Hätten wir Freude. Aber steht, die Vollmacht, die muss er dann auch ausüben. Und das bedeutet dann Kraft. Es geht also darum, Apostelgeschichte, es geht darum, an deinem Ort ein kraftvolles Christsein zu leben. Für das sind wir berufen. An deinem Arbeitsplatz, in deiner Familie, beim Einkaufen, wo immer auch du bist ein befruchtetes Ei und hast Vollmacht in dir. Sind wir uns das bewusst? Sind wir uns dessen bewusst, dass wir Vollmacht haben und dazu berufen sind, kraftvoll zu leben? Unser Denken und unsere Schale muss gesprengt werden. Wir tragen eine Vollmacht in uns. Und aus diesem Bewusstsein, glaube ich auch, wird die Kraft des Heiligen Geistes immer wieder wirksam werden, wenn wir mit diesem Bewusstsein durchs Leben gehen. Wir dürfen und sollen mit dem Wirken des Heiligen Geistes im Alltag rechnen. Und Vollmacht hört sich auch nach so großen und unglaublichen Dingen an, wie in der Apostelgeschichte und so, das gehört natürlich auch dazu. Aber ich glaube, es fängt auch ganz klein an, bei ganz alltäglichen Dingen. Es gibt so Vollmachten, die alle Kinder Gottes haben, die dieses Potenzial in sich tragen. Zum Beispiel haben wir die Vollmacht, geduldig zu sein. Das hört sich jetzt nicht so spektakulär an. Galater 5, wenn wir weiterlesen, ist eine Frucht des Geistes Geduld. Du darfst geduldig sein in deiner Familie. Und wenn du es nicht bist, dann hast du die Vollmacht dazu, es zu werden, weil du trägst das Potenzial in dir drin. Du hast die Vollmacht, großzügig zu sein, weil unser Gott ist ja großzügig. Der hat alles getan, dem gehört ja alles, deshalb können wir auch großzügig sein. Und vor 2 Jahren, als wir von Moldawien in die Schweiz gekommen sind, da hatten wir wirklich für die Weihnachtsgeschenke hatten wir kein Geld. Wir haben alles schön geplant, dass die Kinder dann die Geschenke bekommen und alles. Und dann haben wir sogar noch auf Rechnung bestellt, weil wir wussten, das können wir dann im Januar noch bezahlen. Also es war wirklich eine schwierige Zeit, weil wir mit nichts in die Schweiz gekommen sind. Und da kam plötzlich ein Bettler an unsere Tür. Da hat es geklopft. Und wir haben aufgetan und dieser Bettler wollte Geld. Wir hatten wirklich kein Geld mehr zu Hause. Wir haben nur noch in einem Sparschwein, hatten wir da noch 20 Franken drin. Und dann hat meine Frau diese 20 Franken diesem Bettler gegeben. Weil sich daran erinnert hat, was würde Jesus tun? Und dieser Jesus lebt ja in mir drin, ich soll großzügig sein. Und sie hat diese 20 Franken gegeben und einen Tag später hat uns jemand 2000 Franken auf unser Konto überwiesen. Halleluja! Das war ein tolles Beispiel für mich, einfach wie wir dürfen großzügig sein, weil unser Gott ja so großzügig ist. Das müssen wir lernen. Der in uns drin, der ist vollmächtig, der ist großzügig, so dürfen auch wir großzügig sein. Und wir haben auch die Vollmacht, Menschen immer Hoffnung zu geben und Menschen zu lieben. Das war gar nicht so einfach, aber wir können es. Wir dürfen Menschen auf diese Hoffnung aufmerksam machen. Wir haben eine Nachbarin bei uns und die ist immer so deprimiert und wir haben das Gespräch mit ihr gesucht und irgendwann haben wir gesagt, du brauchst einfach Jesus. Und seit daher, sie war zuerst ein bisschen geschockt, hat sich zurückgezogen, aber seit daher ist sie so offen, sie bringt ihre Kinder zu uns und irgendwo bekommt sie da Hoffnung. Ich wünsche mir, dass sie diese Hoffnung auch noch wirklich in sich hineinlässt. Wir sind da dran. Aber wir können Hoffnung und Liebe weitergeben. Oft denken wir, was denken die Leute? Nein, die Leute brauchen Hoffnung und Liebe. Wir haben dieses Potenzial in uns drin. Lassen wir es auch frei. Brauchen wir es? Und darüber hinaus haben wir natürlich auch die Vollmacht, die Stimme des Heiligen Geistes zu hören. Der lebt ja in uns drin. Der kann uns auch situativ sagen, wo wir seine Kraft sichtbar machen sollen. Letzte Woche habe ich im Altersheim gepredigt. Am Mittwoch und am Dienstagabend hatte ich keinen Plan, was ich predigen sollte. Ich wusste es wirklich nicht. Und ich habe mich da an meine Predigt erinnert und ich habe angefangen zu beten: Herr, was soll ich predigen? Und plötzlich kam da dieser Gedanke, da wäre ich nie drauf gekommen, ein ganz simples Beispiel von einer Predigt. Und ich habe das am nächsten Tag gepredigt und das war so eine Atmosphäre da. Ich konnte für die alten Leute beten. Da war eine Offenheit da. Und da spürte ich so dieses Wirken vom Heiligen Geist. Ich habe ihn gefragt, er hat mir geantwortet und situativ konnte ich seine Kraft irgendwo auch brauchen. Oder nicht brauchen, sie wirkte, sage ich jetzt mal. Und seht ihr, das ist nicht so etwas mega Spektakuläres und es muss es auch nicht. Es kann ganz klein sein, aber wenn uns bewusst wird, wenn in deinem Leben dir bewusst ist, das war jetzt der Geist Gottes, dann ist das immer spektakulär. Wenn du merkst, wow, das war jetzt von Gott, da hat Gott durch mich durchgewirkt, da können kleine Dinge ganz groß werden. Dann wird das Christsein auch spannend. Und das verlernt man auch so schnell, wenn man lange im Glauben unterwegs ist, dann verlernt man das irgendwo, diese Stimme zu hören. Man hat sich arrangiert als guter Christ, man weiß, was man tut. Lass uns die Schale wieder neu sprengen. Der Geist Gottes möchte das tun. Ein Beispiel dazu aus der Apostelgeschichte. Apostelgeschichte 3, 1 bis 10. Da liegt ein Gelähmter, sitzt jeden Tag vor dem Tempel und er betet. Das ist spannend, wie jeden Tag. Also der ist schon lange da gesessen, dieser Bettler. Und wie jeden Tag geht Petrus an ihm vorbei. Der ist vermutlich, wenn man den Text liest, schon ein paar Mal an diesem Gelähmten vorbeigegangen. Aber Petrus ist eben dieses befruchtete Ei. Er trägt dieses Potenzial in sich. Und der Bettler bettelt und Petrus spürt plötzlich irgendetwas in sich. Und er sagt zu dem Bettler: Leider habe ich kein Silber oder Gold. Aber ich habe etwas anderes für dich. Seht ihr, Petrus ist schon ein paar Mal an diesem Bettler vorbeigegangen, aber an diesem Tag hat er irgendwie seine Stimme gehört. Ich könnte ja für diesen Typen beten, der da am Boden liegt. Und Petrus betet. Er hört auf die Stimme des Heiligen Geistes und sagt: Im Namen Jesu, steh auf. Und die Kraft wurde wirksam. Das befruchtete Ei Petrus zeigte seinen Inhalt. Und der Gelähmte stand tatsächlich auf. Halleluja, eine geniale Geschichte. So fängt die Apostelgeschichte dann an. Der Impuls vom Heiligen Geist im Denken von Petrus, da war dieser Impuls da, kombiniert mit der Kraft des Heiligen Geistes, machte das Unmögliche möglich. Da war dieser Impuls, er hat gehandelt und die Kraft ist geflossen. Petrus war sensibel auf das Reden des Heiligen Geistes. Und wenn Menschen sich vom Geist Gottes leiten lassen, dann wird auch die Kraft des Heiligen Geistes durch solche Menschen fließen und ihre natürliche Vollmacht und Autorität als Kinder Gottes dann bestätigen. Versteht ihr? Unsere Vollmacht, die wir haben, die muss sich dann auch bestätigen. Das passiert, wenn wir uns leiten lassen vom Heiligen Geist. Und das ist für ein kraftvolles Christsein so zentral, liebe Gemeinde. Und deshalb bringt Paulus das auch so schön zum Ausdruck, Galater 5, 25, das ist im Freiheitskapitel, oder? Galater 5, dort sagt er dann, genau, da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, Halleluja, wir sind gerettet, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Auf Schritt und Tritt von ihm bestimmen lassen. Ziemlich herausfordernd, oder? Und ich glaube, dass sich am Pfingsten kurz lohnt, auch eine kleine Exkursion zu machen. Wer ist denn dieser Heilige Geist, der uns Schritt für Schritt führen möchte? Weil der Punkt ist, ich weiß nicht, wer der Heilige Geist für dich ist. Aber viele Christen, die stellen sich der Heilige Geist irgendwie so als Kraft oder als Einfluss vor. Ich habe früher immer gedacht, der Heilige Geist ist so ein Nebel irgendwie, oder etwas Gefürchiges ein bisschen. Ich konnte mir unter dem Heiligen Geist gar nichts vorstellen. Und wenn wir uns den Heiligen Geist irgendwie so als Kraft, vielleicht auch als Diener Gottes vorstellen oder so, dann fragen wir uns ständig, wie kann ich den Heiligen Geist bekommen und wie kann ich seine Kraft gebrauchen? Das ist eine Frage, die wir uns oft stellen. Aber wenn wir den Heiligen Geist, wenn unsere Vorstellung vom Heiligen Geist der Bibel entspricht, wenn wir im Heiligen Geist eine Person göttlicher Majestät sehen, er ist Teil dieser göttlichen Trinität, die gewaltig und kraftvoll ist, dann wird unsere Frage nicht diese sein. Dann wird unsere Frage folgende sein: Wie kann der Heilige Geist mich bekommen und gebrauchen? Nicht wir brauchen den Heiligen Geist, er braucht uns. Der Heilige Geist ist eine Person. Er ist nicht eine Kraft. Und ich habe da verschiedene Stellen im Skript draußen, ist das Skript aufgelegt beim Ausgang. Dort sind verschiedene Bibelstellen, die beweisen, dass der Heilige Geist wie eine Person ist. Er denkt, der Heilige Geist fühlt und liebt. Der Heilige Geist hat einen eigenen Willen. Er möchte etwas für dein Leben. Der Heilige Geist spricht auch. Die Apostelgeschichte ist voll. Der Heilige Geist hat gesprochen. Nicht Jesus oder Gott. Nein, der Heilige Geist, der in uns lebt, spricht. Man kann den Heiligen Geist auch traurig machen. Er hat Gefühle. Er ist traurig, wenn wir nicht auf ihn hören. Und er ist ein Paraklet, lesen wir auch. Er tröstet, er ermahnt, aber er ermutigt auch. Come on, lass uns vorwärts gehen. Wie gesagt, der Heilige Geist ist kein Es, er ist nicht irgendeine Kraft, sondern er ist ein Du. Und einfach ein paar Gedanken, wenn der Heilige Geist, wenn wir den Heiligen Geist als Kraft verstehen, dann werden wir überlegen, was kann der Heilige Geist mir in meinem Leben Gutes tun. Wir würden ihn für eigene Zwecke brauchen. Aber wenn der Heilige Geist eine Person ist, dann bestimmt er, für was seine Kraft verwendet wird. Wenn der Heilige Geist eine Kraft ist, dann ist so eine Kraft, die kann man ja anzapfen, oder? Wie Elektrizität, da kann man einen Stecker reinziehen und dann kommt sie. Das ist so neutral, da muss man einfach anzapfen. Aber wenn der Heilige Geist eine Person ist, dann wirkt er wie und wann er das möchte. Johannes 3, oder? Der Geist wirkt, wo er möchte. Das ist der Heilige Geist. Wenn der Heilige Geist eine Kraft ist, dann ist die Technik entscheidend. Du musst nur richtig beten, oder? Die Hände noch hochhalten, möglichst laut, dann wirkt der Heilige Geist, oder? Dann ist die Technik entscheidend, damit diese Kraft fließt. Aber wenn der Heilige Geist eine Person ist, dann ist die Beziehung zu ihm entscheidend, liebe Gemeinde. Die Kraft in uns ist eine Person mit allen Merkmalen einer Person. Und diese Person möchte unser Leben bestimmen und kraftvoll machen. Und wenn das wirklich so ist, dann bedeutet das für uns Adieu Selbstbestimmung und Adieu Selbstverwirklichung. Er möchte unser Leben bestimmen. Das ist die große Herausforderung. Aber es ist auch die Antwort darauf, wie diese Kraft in uns und durch uns wirksam werden kann. Es geht nicht um das, was wir wollen, sondern es geht darum, was der Geist Gottes mit unserem Leben tun möchte. Ja, dass sich das Evangelium ausgebreitet hat, das war deshalb, weil Menschen bereit waren, ihren Willen zurückzustellen und sich dem Geist Gottes unterzuordnen. Er durch uns. Und seht ihr, der Mensch möchte von Natur aus nicht den Willen Gottes tun. Das ist so tief in uns drin, wir möchten das nicht tun. Und deshalb braucht es auch eine Revolution und diese beginnt in unserem Denken. Unser Denken muss gesprengt werden, die Schale muss gesprengt werden. Und Paulus wusste das und deshalb schrieb er den Ephesern in Epheser 4, 23, Lasst euch in eurem Denken erneuern durch den Geist, der euch geschenkt ist. Braucht ein verändertes Denken. Wir sind so auf uns zentriert. Deshalb muss es eine Veränderung geben. Und dieser Vers ist so ein göttliches Passiv, nennt man das. Also der Geist tut es ja, da müssen wir nicht tun. Wir können uns nicht verändern. Der Geist verändert uns. Aber lasst euch, wir müssen es zulassen. Es ist eine Entscheidung, die wir treffen müssen. Und dazu möchte ich uns heute am Pfingsten ermutigen. Wir müssen unser Denken von Gottes Geist verändern lassen, unsere festen Schalen auch sprengen lassen. Da ist noch mehr möglich, damit der Geist Gottes sein Werk durch uns und in uns tun kann. Und wir dürfen Gott um diese Veränderung bitten. Lasst euch in eurem Denken erneuern. Wir dürfen ihn bitten, das zu tun. Und genau das wollen wir jetzt auch machen. Oder ich möchte euch dazu einladen. Und lasst uns doch einfach einmal aufstehen, damit wir miteinander ins Gebet kommen können. Das haben wir viele gehört. Lasst uns doch aufstehen, die mögen, die können, die ist kein Muss. Und die vielleicht kann die Band schon nach vorne kommen. Lasst euch in eurem Denken erneuern. Wir müssen es zulassen. Lasst euch. Wir dürfen den Heiligen Geist bitten, dass er unser Denken anfängt zu bestimmen und damit er so immer mehr Wirkungsraum bekommt. Das ist eine Entscheidung. Der Heilige Geist ist da. Die Frage ist, wie viel Wirkungsraum geben wir ihm? Und dadurch werden wir befähigt, seine Zeugen zu sein. An dem Ort, an dem wir sind. Und ich bin überzeugt, dass Gott solche Gebete erhört. Und aus diesem Grund ist es auch ein gefährliches Gebet. Wenn wir sagen, Geist Gottes, nimm Raum ein, verändere mein Denken, ist ein gefährliches Gebet. Der macht das dann. Bist du bereit, dich auf das einzulassen? Ich möchte beten und wenn ihr das wollt, ihr dürft einfach in eurem Herzen mitbeten.